willkommen zu Ausgabe 133 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin der Lukas und begrüße euch heute aus den Ehrenfeld Studios. Und das heißt, zu meiner linken Seite sitzt natürlich der Moritz. Hallo.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auch, dass wir mal wieder zusammen hier aufnehmen.
Und weiterhin mit uns ist der Tim heute in der Aufnahme dabei. Tim, an welchem exotischen Ort erreichen wir dich denn dieses Mal?
Aus Köln-Ehrenfeld bin ich heute auch zugeschaltet. Du, also von dir aus gesehen zu deiner Rechten. Das ist wunderschön, mit euch beiden hier aufzunehmen.
Ganz genau. Zum ersten Mal seit sehr langem findet die ganze Podcast-Aufnahme mal wieder aus einem Raum statt. Das ist wirklich auch schon lange nicht mehr passiert. Jan ist diese Woche leider nicht dabei. Der ist hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Aber ich glaube, auch wir drei kriegen das, glaube ich, ganz gut hin, hier ein bisschen entspannt über das zu reden, was denn ja in den letzten Tagen bei der Fortuna so alles los gewesen ist. Über das Hannover-Spiel, natürlich über den Abschied von Ruven Hennings und so weiter und so fort. Abschied ist, glaube ich, auch wirklich ein gutes Stichwort. Zu diesem Punkt der Saison geht es dann ja vor allen Dingen darum, wenn man sich nicht mehr mit sowas wie Aufstieg oder Abstieg beschäftigt, welche Spieler kommen neu dazu, welche werden vielleicht verlängert und eben auch besonders, welche Spieler verlassen den Verein. Und da trifft es da jetzt im Augenblick ja nicht nur Ruven Hennings, sondern ja auch noch den einen oder anderen aus dem Kader, wo jetzt schon klar ist, dass sie die Fortuna verlassen. Es wurden 5 Spieler am Ende der letzten Partie gegen Hannover verabschiedet. Aber interessanterweise wurde auch ein Spieler, der den Verein verlässt, nicht verabschiedet. Und das ist Nana Ampoma. Tim, warst du da überrascht, dass man den gar nicht mehr in diese Verabschiedungszeremonie mit aufgenommen hat?
Ja, durchaus. Also ich meine, der spielte natürlich in den Planungen von Fortuna in dieser Saison so gar keine Rolle. Also respektive, wir sprechen über die erste Mannschaft. Aber trotz allem wirft das für mich irgendwie die Frage auf, wurde der am Ende der Saison der zweiten verabschiedet? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Also wenn das jemand, der uns heute zuhört, vielleicht auch klären könnte, dann wäre ich sehr dankbar, weil gar keine Verabschiedung wäre schon irgendwie ein komisches Zeichen.
Schon ein bisschen eine harte Nummer, ne?
Ja.
Und auch, also so oder so, insgesamt eine eher bittere Geschichte. Wir kommen noch zu Geld bei Menschen, die uns gerade verlassen, aber Nana Ampoma hat seinerzeit auch irgendwie 3,6 Millionen oder sowas gekostet, war der bis dahin teuerste Neueinkauf der Vereinsgeschichte.
Und wird eine Weile wahrscheinlich der teuerste Flop auf dem Transfermarkt bleiben.
Das ist jetzt natürlich schon, dann nimmst du schon deinen Take zu David Kugnetzka voraus, den wir gleich auch noch besprechen werden. Sehr interessant, okay?
Herzlich willkommen bei Werder Bremen.
Ja, aber ich glaube, die Dimension des Flops ist natürlich eine ganz, ganz andere gewesen. Da hat man sich viel mehr versprochen, sicherlich von beiden Seiten. Aber ich glaube ja, dass Fortuna ihn jetzt halt nicht mal mehr mit einem feuchten Händedruck halt irgendwie verabschiedet vor den Fans. Das zeugt ja schon auch einfach davon, dass da das Tischtuch schon seit sehr, sehr langer Zeit zerschnitten ist und dass man da einfach anscheinend überhaupt gar nicht zufrieden gewesen ist mit der Arbeitsweise, mit der Berufsausfassung des Spielers. Und ich bin ehrlicherweise wirklich sehr interessant, sehr gespannt darauf und sehr interessiert, wie es mit Nana Ampoma, dem Fußballspieler, weitergehen wird, wo der seine Karriere fortsetzt.
Ja, ist crazy, ne? Mal gucken. Ja, man hätte ihm ja so ein Bild von seinem 2:1 im Testspiel und einen Blumenstrauß mal überreichen können. Ja, bestimmt hat er auch mal ein Tor für die Profis geschossen.
Ja, ja. Ich glaube aber auch wirklich nur im DFB-Pokal bei diesem 5-Ligisten, wo man in die Verlängerung musste. Ich meine, da hat er ein Tor gemacht. Aber
ich glaube auch.
Kann ich mich auch täuschen. Für die zweite hat er auf jeden Fall mal getroffen. Viel mehr ist uns eben nicht in Erinnerung. Und das sagt, glaube ich, dann eben auch relativ
viel. Das ist der letzte aus der Ghana-Connection, der die Fortuna jetzt verlässt.
Ja. Das hat leider insgesamt wirklich auch irgendwie nicht allzu gut funktioniert.
Nein.
Sehr schade.
Ja.
Sehr schade. Ja, wenn du jetzt wie die Ghana Connection schon ansprichst, es geht ja noch jemand anderes, nämlich Kutschuba. den man jetzt ja im weitesten Sinne noch dazu zählen könnte, wenn man wollte. Ja, auch da, glaube ich, haben sich beide Parteien mit Sicherheit was anderes vorgestellt. Das hat nicht wirklich gut funktioniert. Relativ früh hat, glaube ich, Daniel Thun entschieden, dass Kutschuba nicht in sein System passt, vielleicht einfach auch noch nicht so weit ist. Und ja, der hat dann einfach sehr, sehr wenig Einsätze bekommen ja, wird dann jetzt, glaube ich, einfach zurück nach England gehen und da muss man dann auch sehen, wie es dann mit der Karriere weitergeht. So steil nach oben, wie das wahrscheinlich vor 2, 3 Jahren irgendwie mal noch gedacht war, wird es nicht laufen. Aber der ist ja auch noch jung und hat auch noch viel Zeit.
Ja. Also wir wünschen ihm an dieser Stelle alles Gute, weil manchmal ist es ja bei Spielern, die bei Fortuna nicht funktioniert haben, bei anderen Vereinen dann plötzlich ganz anders.
Stimmt. Von daher. Wir wünschen natürlich auch Nana Ampoma alles Richtig. Gute. Also genau. das möchte ich überhaupt nicht sagen, dass ich diesem Menschen was Schlechtes wünsche. Ja, aber bei Kutschuba ist wahrscheinlich auch für den Spieler bitter. Teure Laie.
Ja.
Nicht nur für den Spieler bitter. Auch für den Verein ist als Lückenfüller für Khalid Narei, glaube ich, so ein bisschen hat man sich das erhofft. Und er ist nicht der neue Khalid Narei geworden.
Ja, ein Spieler, der zumindest in Teilen diese Lücke füllen musste, nämlich irgendwie immer wieder Löcher auf den Flügeln stopfen musste, war Michal Karbovnik. Auch der wird den Verein letztendlich verlassen. Ja, bei Karbovnik sieht die Sache natürlich irgendwie ganz anders aus. Hat ein bisschen gebraucht, bis er in Düsseldorf wirklich angekommen ist. Dann aber teilweise gerade in der Bewegung nach vorne dem Spiel richtig seinen Stempel aufgedrückt. Ein unglaublich spektakulärer Spieler, wenn der wirklich mal ans Laufen kommt, ist er, glaube ich, von kaum irgendeinem Gegenspieler, von kaum irgendeiner Mannschaft in der zweiten Liga wirklich vernünftig zu verteidigen. Aber das heißt halt eben auch, dass so ein Spieler einen gewissen Wert mit sich bringt, den die Fortuna halt im Augenblick nicht in der Lage ist zu bezahlen, da wird eine Millionensumme aufgerufen, die einfach für die Fortuna nicht darstellbar ist im Augenblick, auch wenn man ihn natürlich gerne behalten würde. Und darum wird er jetzt zunächst mal zurück in die Premier League gehen, beziehungsweise erstmal zu seinem Stammverein in die Premier League, ob er da wirklich eingesetzt wird, ob er vielleicht irgendwie weiter verliehen wird oder verkauft wird. Das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Aber die Fortuna wird er erstmal verlassen und es ist ja schon noch erstmal ein deutliches Zeichen, dass man ihn da jetzt erstmal verabschiedet hat, anders als es jetzt zum Beispiel bei Jorrit Hendricks der Fall ist, wo ja auch der Vertrag ausläuft, aber wo man ja ganz klar gesagt hat, dass man noch in Gesprächen ist, und den man deswegen eben nicht in diese Verabschiedungszeremonie am Ende des Spiels mit einbezogen hat.
Also die verschiedenen Abgänge lösen bei mir verschiedene Emotionen aus. Und bei Karbovnik zum Beispiel mit den Statements aus den letzten PKs, ich glaube, das hat mal jemand ganz treffend mit Halbangst beschrieben, das Gefühl, was ich gerade empfinde. Weil es wird zwar darüber gesprochen, dass die Tür dazu ist, ich habe aber ziemlich Sorge, dass es wieder so ein langer Transfersommer wird, wo man sich als sportliche Leitung, als Verantwortliche vor allem darum kümmert, doch noch weiter runter zu handeln, um Miki Karbovnik noch behalten zu können und da dann auch alle Ressourcen bindet, die man halt in der ganzen Abteilung da so zur Verfügung hat. Und dann schaffen wir das halt 4 Tage vor Ablauf der Transferperiode doch noch Miki Karbovnik mit einem großen finanziellen Stunt wieder zurück zur Fortuna zu holen. Und das ist dann einer von 3, die wir geholt haben.
Der Rest ist halt geliehen und soll in große Fußstapfen treten. Genau.
Sondern endlich der Narei-Nachfolger wird dann, genau. Deswegen, man hat sich ja sehr drum bemüht, offensichtlich, und es wurde gesagt, dass eigentlich wird sich auch noch weiter bemüht. Und das sorgt bei mir auf jeden Fall für so eine latente Panik, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das jetzt sehr lange dauert und man dann sehr, sehr viel Geld ausgibt, wenn man es dann hinbekommt und doch, ja, wie gesagt, die Ressourcen bindet.
Solange tatsächlich der abgebende Verein kein Interesse hat an dem Spieler und möglicherweise auch nicht ganz schnell Vereine in das Wettbieten um Michael Kabownik einsteigen, die mit anderen finanziellen Mitteln ausgestattet sind als Fortuna, finde ich deine Theorie durchaus nachvollziehbar und deine Halbangst. Aber ich habe auch keinen Bock eigentlich, Kabownik dann irgendwo beim Bundesligisten oder einem starken Zweitligisten zu sehen. Dann soll er seine Brötchen woanders verdienen. Hauptsache, er spielt nicht nochmal gegen die Fortuna und macht da dann das Spiel seines Lebens. Das fände ich schade.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch da sehr gespannt, wo es ihn hin verschlägt, weil ich glaube, sowohl die zweite Liga als auch besonders England sind eigentlich nicht die richtigen Ligen für ihn, weil er, weil es ihm halt einfach körperlich teilweise ja doch ein bisschen fehlt. Also von daher würde wahrscheinlich wirklich eher sogar die Bundesliga Sinn für ihn machen, einfach weil die noch ein bisschen weniger körperlich ist, weil es da ein bisschen mehr noch auf Technik ankommt. Vielleicht kann man das einfach ein bisschen besser kaschieren da, dass ihm einfach da die Körperlichkeit fehlt. Ja, vielleicht ist es dann ja irgendwie auch darstellbar, dass die Fortuna ihn für die übernächste Saison verpflichtet. Aber das steht natürlich irgendwie nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber auch da, glaube ich, kann man sagen, war auf jeden Fall cool, dass er da war. Das hat immer wieder richtig Freude gemacht, dem zuzuschauen. Ein Spieler mit wirklich teils herausragendem individuellen Können. Ein richtig, richtig guter Zocker. Und mal schauen.
Also wer hoffentlich spätestens übernächste Saison wieder ein Tor für die Fortuna zum 1:4 Anschlusstreffer erzielen darf als Ehrentreffer, ist ja David Kognacki. Der ist jetzt fix bei Bremen. Habt ihr eine Reaktion darauf?
Keine Ahnung. Dass er in die Bundesliga wechselt, ich habe keine anderslautenden Gerüchte gelesen. So, es waren immer unterschiedlichste Bundesliga-Vereine, die an ihm interessiert waren. Und es gibt unsympathischere Bundesliga-Vereine.
Absolut. Also meine erste Reaktion, als es dann wirklich safe war, war einfach Hauptsache nicht fucking Union Berlin. So, das braucht man wirklich einfach nicht.
Ja. Ich glaube, es gab noch ein Gerücht mit Freiburg auch, das hätte ich auch gesagt von mir
okay.
aus.
Ja.
Ja. Ja, aber du hast komplett recht, Hauptsache nicht Union Berlin. Ich glaube, wenn ich halt gesehen hätte, wie David Kownacki irgendein Doppelpack in der Champions League für Union Berlin schnürt, da hätte sich mir wirklich komplett der Magen umgedreht. Also ja, auch da, wir hatten ja gerade das Thema Transferflops. Mit Sicherheit über die Dauer der Zeit keine gute Liaison. Trotzdem sehen ja, glaube ich, wir Düsseldorfer ihn schon irgendwie sehr auch als unseren Jungen irgendwie an. Man konnte es ja schon auch immer sehr nachvollziehen, wie sehr er mit sich gehadert hat, wie sehr er mit dem Misserfolg der Mannschaft teilweise gehadert hat. Ist natürlich nicht immer so die beste Herangehensweise, aber man kann sich da als Fan ja schon auch irgendwie immer so ein bisschen wiedererkennen, auch wenn man gleichzeitig dran verzweifelt. Und auch wenn es einem jetzt natürlich, wenn es jetzt einfach so richtig unglücklich ist, dass er natürlich ausgerechnet im letzten Jahr dann auf einmal zu großer Form aufläuft, ist es dann ja doch irgendwie ganz schön, dass man sich dann halt irgendwie so trennt, dass man dann halt irgendwie den letztendlich doch nochmal gesehen hat, warum man eigentlich dieses ganze Geld für ihn ausgegeben hat und dass er halt dann ja doch nochmal wirklich alles vertut hat in dieser Saison, um der Fortuna zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. An David Kownacki hat es in diesem Jahr mit Sicherheit nicht gelegen, dass die Fortuna nicht aufgestiegen ist, sondern David Kownacki ist viel eher der Faktor dafür gewesen, dass die Fortuna nicht einfach irgendwo im Mittelfeld rumgekrebst ist.
Ja.
Schade eigentlich, dass der Vertrag ausläuft, weil ansonsten hätte man da jetzt noch ganz gut.
Da hätte man echt Kasse machen können, jo. Jo.
Ja, leider ist das nicht der Fall. David Kownacki wechselt ablösefrei zu Werder Bremen und ja, ich glaube, wir Fortunen sind auch schon extrem gespannt darauf und werden da mal mit einem halben Auge hinschauen. welcher David Kownacki da in Bremen auflaufen wird. Ob es der David Kownacki der Saison 22, 23 sein wird oder der David Kownacki von 2018 bis 2022.
Ja, wobei, da hat er doch mal eine gute Hinrunde, gute Rückrunde, oder? Wegen der hat man ihn doch verpflichtet. 2018. Naja. Wir wünschen auch David Kownacki alles Gute.
Selbstverständlich. Selbstverständlich.
Ja.
Hauptsache, er trifft nicht irgendwie im DFB-Pokal gegen Fortuna.
Doch, doch, zum 1 zu 4 Ehrentreffer. Ist auch im DFB-Pokal, auch nächstes Jahr schon. Finde ich okay.
Ja, Spieler 4, der verabschiedet wurde und ist Raphael Wolf. Ja, das ist auch dann wie schon eine ganze Zeit, die da zu Ende geht, die Raphael Wolf bei der Fortuna verbracht hat und eben auch eine sehr bewegte Zeit. Ist hier Stammtorwart geworden, hat die Fortuna als Stammtorwart eben zum Aufstieg geführt. Dann aber ja diese furchtbare Verletzung erlitten, die ihn super lange Zeit rausgenommen hat. Und er hat es dann irgendwie geschafft, sich zurück zu kämpfen, nicht zu verzweifeln. Und ich glaube ja, allein deswegen ja, sind die Fortuna und Raphael Wolf sich halt irgendwie ja schon sehr nah und sehr, sehr eng verbunden, konnte man auch merken beim Abschied, dass er, glaube ich, weiß, was er an der Fortuna gehabt hat in dieser Zeit. Und ja, auch die paar Worte, die er gesagt hat, war irgendwie, fand ich, sehr, sehr angenehm zu hören. Richtig guter Typ, glaube ich, auch jemand, der hier eben richtig angekommen ist. Und ja, einfach auch unglaublich angenehm zu sehen, dass er es halt geschafft hat, irgendwie diese Verletzung zu überwinden. Das war, glaube ich, wirklich keine leichte Zeit. Das wünscht man einfach niemandem. Und jemand, der sich dann hier erst als zweiter Torwart, dann als dritter Torwart immer hinten angestellt hat, nicht gemosert hat, glaube ich, immer gute Stimmung in die Mannschaft gebracht hat und ja, jetzt eben sein verdientes Karriereende, glaube ich, in Angriff nimmt.
Verschiedene Sachen. War das nicht so eine Viruserkrankung, aufgrund derer er dann diese Gleichgewichtssachen hatte? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, Aufstiegstorwart, ein sehr geiler Typ, und ich fand es auch ziemlich schön, dass er im Stadion irgendwie nochmal so ein paar Worte an die Fans gerichtet hat und so. Ja, richtig nice. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob der seine Karriere beendet oder nicht. Das habe ich noch nicht irgendwo vernommen.
Ich auch nicht. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass nach der Saison, wo es dann ja mal einen überzeugenden Aufstieg und nicht ein langes Rätselraten am grünen Tisch gab und Raphael Wolf da seinen Anteil dran hatte, mich ein Kumpel, der Werder Bremen-Fan ist, darauf angesprochen hat, dass was habt ihr mit dem Wolf gemacht? So, ja.
Echt?
Ja, also ich meine, ich hätte dem, als Fortuna den damals verpflichtet hat, nie zugetraut, dass er eine souveräne Figur im Kasten abgibt und seinen großen Anteil auch am Aufstieg damals hatte. Schade, dass ihn dann das alles zurückgeworfen hat, weil ja, nicht, dass ich sage, er wäre mit Sicherheit diese Saison Stammkiefer gewesen, aber er hätte mit Sicherheit sich mit Florian Kastenmeier ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Und an dieser Stelle wünschen wir Raphael Wolf nur das Beste für seine Zukunft.
Richtig.
Ja, auf jeden Fall. Und da, ich glaube, und all die guten Wünsche, die wir gehabt haben, die gelten dann ja sowieso für Spieler Nummer 5, der verabschiedet wurde. Und das ist, ja, ich glaube, mit Sicherheit das Thema, das uns drei, das uns Fortuna-Fans
Uns
insgesamt alle,
30.000,
uns
uns 30
über
bis
30.000 im Stadion,
70.000,
uns
ja.
100.000 Fortuna-Fans auf der Welt, ja, diese Woche am allermeisten bewegt hat, nämlich das. Ja, dass Rufen Hennings den Verein verlässt, es hing irgendwie lange in der Luft. Ja, lange konnte man ja vielleicht schon irgendwie noch hoffen, dass diese Presseberichte, die ja auf durchgestochenen Informationen vom Verein beruhten, dass man wohl eher plante, den Vertrag mit Hennings nicht zu verlängern, dass es vielleicht ein bisschen einfach Vertragsgebaren aus Sicht des Vereins war. War es aber nicht. Letztendlich hat man ihm dann rechtzeitig vor dem letzten Heimspiel mitgeteilt, dass man eben nicht mehr mit ihm plant, um ihm halt eben diese Verabschiedung halt noch ja noch zu gönnen. Und ja, und letztendlich war das dann ja auch einfach eine unglaublich stimmungsvolle Verabschiedung, muss ich sagen. Also das hat ja eigentlich auch dieses ganze Spiel überschattet.
Überstrahlt.
Ja, aber eine Mischung, halt beides. Ne? Ich meine, da sind manchmal it's a fine line.
Absolut. Im Grunde trifft es genau das, weil genau dieser ganze Moment, ja, ist schon irgendwie einfach alles sehr, sehr, sehr bittersüß so. Also man, und das konnte man auch merken in den Worten, die er gewählt hat. Ja, es war einfach zu hören, es war einfach zu sehen, diese unglaubliche Dankbarkeit für die Zeit, die er bei der Fortuna genießen durfte. Und ja, aber dann halt eben auch diese Enttäuschung, dass man halt eben nicht mehr mit ihm plant. Und ja, ich merke, dass ich halt irgendwie auch selber im Grunde genommen absolut zwiegespalten bin darüber, wie ich da fühle, weil ich halt merke, dass ich, glaube ich, gar nicht in der Lage bin, da irgendwie wirklich objektiv drauf zu schauen, sondern dass, glaube ich, die emotionale Sicht da einfach so, so stark überwiegt, dass ich es einfach zum Kotzen finde.
Ja, aber die ist auch fucking wichtig. Also ich finde es schwer. Also wir hatten jetzt so ein paar. Ich meine, Fink ist in die zweite gewechselt, Botze ist in die zweite gewechselt. Das waren irgendwie so, das hat einen so ein bisschen abgefangen, glaube ich, von diesen Abschieden. Aber es geht ja auch nicht, also so, es geht schon auch um das, was wir fühlen und warum wir da hinkommen und so. Das heißt, diese ganze emotionale Ebene finde ich halt, ist neben ganz vielen sportlichen Sachen und sowas schon auch wichtig. Und deswegen bin ich auch, obwohl ich ganz schon wahrscheinlich, wenn Daniel Thun mir erklärt, warum er Ruven Hennings sportlich nicht mehr in seinem Team haben möchte nächstes Jahr, dann kann ich ihm wahrscheinlich sagen, ja, hast du recht, wenn ihr jetzt zwei richtig gute, coole, junge Stürmer holt mit Perspektive, dann ist das wahrscheinlich eher eine Blockade, Ruven Hennings noch da zu haben.
Weil man halt in den letzten Jahren vorher so häufig schlechte Entscheidungen getroffen hat.
Ja, das ist ja nochmal, ja, das ist auch nochmal was anderes.
Ja, also ich verstehe natürlich ganz genau, was du meinst. Und dieses in die zweite Mannschaft jemanden versetzen, heißt ja auch, man kann jederzeit wieder hochziehen.
Das ist ja auch durchaus passiert.
Sonst tut es jetzt ja auch leid, dass wir euch nächstes Jahr bei unserem Tippspiel nicht die Frage anbieten können, wird Ruben Hennings seine Gräten nochmal für die Fortuna hinhalten? Ja. Also das tut uns bitter leid. Ja. Nein, ich meine, wir als Fußballfans sind natürlich Romantiker und wollen, dass bitte die Karriere von Ruben Hennings auch bei der Fortuna ohne Unterbrechung von der aktiven zur möglicherweise neben dem Platz Laufbahn nahtlos weitergeht. Das Ding ist, wir wissen halt nicht, was im Hintergrund halt besprochen wurde. Ob er halt sagt, ja, mit geringeren Bezügen und für die zweite sehe ich noch nicht. Ich kann vielleicht auch noch ein Jahr in einer höheren Liga spielen.
Das ist ganz sicher so.
Ich glaube, das ist halt der Fall. Ja. Also ich glaube, genau. Die Bezüge wären vielleicht, also von dem, was man liest, wir wissen es ja alle nicht,
ja.
Voll. Aber wo ich mir denke, es gab kein Vertragsangebot an Ruven Hennings, wo man ihm, also das gab's, das schreibt zumindest die Rheinische Post, gab's nicht, und die ist ja schon da auch ganz gut informiert. Und ich denke mir, man hätte doch irgendeinen Vertrag machen können, der mit geringem finanziellen Risiko für die Fortuna Ruven Hennings noch ein Jahr an der Stange halten hätte können. Also wir mussten natürlich, wir haben dann im Blog irgendwie darüber gesprochen, wie schrecklich das war, als Lumpi Lamberts mit Dresden zurück ins Stadion gekommen ist. Erstmal nach 20 Sekunden ein Tor aufgelegt hat und dann hat er, glaube ich, auch noch eins geschossen. Also so und
es ist ja egal, ne? Ist nur dass er auf der anderen Seite steht und aufläuft und einfach noch das Niveau hat, so, ne?
Genau.
Das und natürlich in dem Augenblick, wo Rufen Hennings geht, wünscht man ihm ja trotzdem genau das, so, weil es ist ja nicht so, dass man sagt, oh Gott, ich ertrage das nicht, wenn Rufen Hennings jetzt trotzdem nachweist, dass er jetzt noch Zweitliganiveau hat. Man wünscht ja eigentlich
Rufen Hennings Gegenteil.
Das Allerbeste, ganz genau. So, aber das führt halt eben auch so ein bisschen zu der Frage. Könnt ihr euch denn überhaupt vorstellen, wo er jetzt hingeht? Weil ich finde es halt super, super schwierig, weil wahrscheinlich denkt er sich halt selber, dass er auf jeden Fall noch das Niveau für die zweite deutsche Liga hat. Wenn er jetzt nur noch ein Jahr spielt, könnte es natürlich auch sein, dass er halt vielleicht irgendwo wo ganz anders nochmal hingeht und dann vielleicht auch mal seine Familie irgendwie ein Jahr hier in Düsseldorf lässt. Aber eigentlich,
oder
so wie ich ihn halt einschätze, also das war ja auch eigentlich immer das, wie halt irgendwie über die Fortuna und über Düsseldorf als Stadt geredet wurde von ihm und von der Familie. Man will ja nicht wegziehen, so. Die Familie ist hier verwurzelt und deswegen wird er ja eigentlich, wahrscheinlich denke ich, auch nicht allzu weit weg den nächsten Arbeitgeber suchen. Und da kommt dann ja eben gar nicht so viel in Frage. Und gerade weil es dann ja auch in der geografischen Nähe zu Fortuna eventuell ist, machen wir uns nichts vor. Das sind alles Mannschaften, die wir als Düsseldorf-Fans, das fällt einem ja dann schon schwer, wenn es gerade dann noch ein Team aus nächster Nähe ist. Und weiß ich nicht, könnt ihr euch denn vorstellen, dass der zum Beispiel, dass der wirklich innerhalb der zweiten Liga wechselt?
Ja.
Also ich kann mir tatsächlich, wenn die Geografie keine Rolle spielt, das sehr gut vorstellen, auch bei vielleicht ambitionierten Aufsteigern aus der dritten Liga, Dresden.
Also Dresden hat es gekackt jetzt am Wochenende.
Ja, haben sie.
4-1 gegen Meppen auf die Mappe bekommen.
Aber also unabhängig davon, es ist jetzt einfach auch eine absolute Spekulation und wir werden es sehen. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das keinen Einfluss darauf haben wird, was wir da schon für Absprachen wohl getroffen sind für in einem Jahr. So.
Ja, die Absprachen gibt es ja auf jeden Fall. Ruben Hennings wird nach der Karriere ins NLZ der Fortuna wechseln. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz hervorragende Entscheidung. Ich meine, wir kritisieren ja schon oder merken zumindest kritisch an, dass man als Fortuna auch immer im Auge haben sollte, dass man so unglaublich viele Leute aus einer Generation, aus einer Spielergeneration oder aus anderthalb Spielergenerationen halt irgendwie mit Posten im Verein versorgt, aber das kann natürlich eben auch eine unglaubliche Stärke sein, wenn da viel kritisch diskutiert wird und dass man halt gerade so eine Persönlichkeit wie Ruben Hennings auf gar keinen Fall verlieren will. Also ich kann mir eben auch, ich meine, gerade da er auch sogar gesagt hat, dass er sich vorstellen könnte, als Trainer zu arbeiten, so wie er redet, was er für eine Ansprache hat, alleine die Worte, die er auch gegenüber den Fans im Stadion gewählt hat, das war wirklich ganz fantastisch, fand ich. Also wir genau die richtigen Wörter gewählt. Ich glaube, gegenüber von Jugendspielern, gegenüber von Spielern wird es absolut nicht anders aussehen und darum kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er da ein Riesengewinn ist. Nicht zuletzt vielleicht auch deswegen, weil er vielleicht ja wirklich auch einfach für viele Spieler, die dann da im NLZ sein werden, einfach auch ein richtiger Name ist. Also ich glaube, wenn man auch ein Star ist, wenn man sich im Stadion umguckt, und das ist was die Fortuna hoffentlich auch gut bedacht hat bei dieser Entscheidung jetzt. Ruben Hennings ist mit großem Abstand der Spieler, der am meisten auf den Trikots, auf den Beflockungen, gerade der jungen Fans von Kindern und Jugendlichen halt zu sehen ist.
Und das zu Recht. Also ich sag mal, wenn wir uns überlegen, 2095 wird eine DVD rausgegeben. Ach, DVD, ach Quatsch. Also
was auch immer.
Videomaterial, die zweiten 100 Jahre der Fortuna. Ruben Hennings wird auf jeden Fall dabei sein. Also ich meine, das ist natürlich das Erste, was einem im Rückblick einfällt, ist dieses Tor gegen Dresden, was halt einfach wunderschön und immens wichtig war und das Tor zum Aufstieg und dass es da noch ein paar andere legendäre Spiele gab, das wissen wir alle, aber ich meine, dieses ist ja ein Jahrhunderttor für die Fortuna schon, ja. Würde ich schon sagen. Und allein deshalb ist es auch unglaublich schön, dass man dann auch noch diese Persönlichkeit dahinter hat. Und wenn man den an einen Verein gebunden kriegt, grandios.
Was wir übrigens hier in den Ehrenfeld-Studios gesehen haben, dieses Spiel, dieses Tor.
Schön.
Just hier, wo wir gerade sitzen.
Schön.
Ja, und du sprichst da wirklich nochmal was ganz Gutes an, Tim. Letztendlich gibt's da natürlich wirklich einfach einige Tore, es gibt ja irgendwie auch dieses wunderschöne Tor gegen Union Berlin oder diesen Dreierpack gegen Schalke, wo irgendwie ein Tor schöner als das andere ist, an die man sich auch irgendwie noch super gerne erinnern wird. Aber ich glaube, was man letztendlich festhalten kann, ist, dass einem Ruven Hennings als Mensch eigentlich fast noch eher in Erinnerung bleiben wird, als jetzt nur für seine Aktionen als Spieler. Und das musst du erstmal schaffen. So, also da kann ich wirklich nur meinen Hut ziehen, und da kann man sich vielleicht auch wirklich nur mal beispielhaft daran erinnern, was Ruven Hennings gemacht hat, als vor ein paar Jahren Schutzsuchende in Düsseldorf keine Wohnung gehabt haben, keine Unterkunft gehabt haben und der, glaube ich, ziemlich unprätentiös und ohne da irgendeinen Aufhaben drum zu machen, einfach mal eine Wohnung angemietet hat für Leute und ihnen halt der Obdach gewährt hat und ein Zuhause geschaffen hat. So. Und das ist, glaube ich, nur einer von ganz vielen Punkten, wo man einfach sagen kann, ja, Ruven Hennings wird uns Fortuna-Fans als eher als Mensch in Erinnerung bleiben als eben als Spieler.
Naja, beides, glaube ich.
Also, ich. Obwohl er der letzte Spieler aus Düsseldorfer Rhein war, der relativ ernsthaft diskutiert wurde als Möglichkeit fürs deutsche Nationalteam. Also bin gespannt, wann wir da wieder jemanden finden, wo man dann sagt, ach ja, warum nicht? Den könnte man da mal reinwerfen.
Ja, Moritz, ich weiß nicht. Du hast ja mit mir zusammen das Hannover-Spiel am Samstag vor der Verabschiedung von Ruven Hennings und den anderen Erwähnten verfolgt. Hast du da über die 90 Minuten vielleicht den einen oder anderen gesehen, der ja zumindest in mittelfristiger Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft oder für eine andere Nationalmannschaft in Frage kommen könnte?
Wie alt ist denn dieser Linksverteidiger von Hannover? Geht da noch was? Der Köhn?
Ja.
Den fand ich ja schon gut.
Ja, muss ich auch sagen.
Nachgeguckt, 24. Nee, da wird nichts mehr draus.
Aber der kann man wirklich festhalten. Das war letztendlich mit deutlichem Abstand der beste Mann auf dem Platz, fand ich. Also Derek Köhn. War ich absolut von beeindruckt. Der hat da seine Seite ziemlich beherrscht. Ähnlich sah es ja zumindest in den ersten 10, 20 Minuten auch auf dem Platz ganz generell aus mit Hannover, die Fortuna beherrscht haben. So
die 6 Minuten lang.
Die ersten Minuten gingen ja wirklich noch klar an die Fortuna. Das sah ja wirklich relativ positiv aus. Und ich weiß nicht, kannst du dir das erklären, Moritz, warum das dann auf einmal nach ein paar Minuten einfach komplett abgeschnitten war?
Nein, aber es hat halt zweimal gut geklappt, über die Außen an die Außenlinie zu kommen und in die Mitte zu spielen. Und ich möchte es nicht komplett darauf, mich nicht komplett darauf einschießen, aber das zentrale defensive Mittelfeld der Fortuna war wirklich ein Riesenloch. Und es haben beide da Spielenden, der eine hatte eine Maske auf und konnte vielleicht auch gar nicht so richtig gucken. Und der andere war, glaube ich, einfach nicht so im Spiel. Und so deswegen haben sich da, glaube ich, einfach sehr viele so Lücken ergeben, die mit einer Doppel-6 eigentlich sich nicht ergeben sollten. Und dann steht es halt plötzlich 2-0, weil zweimal so Bälle einfach da relativ easy an die Strafraumkante kommen.
Ja, also ich fand es auch relativ bemerkenswert, dass halt einfach das defensive Mittelfeld der Fortuna es einfach nicht mit dem von Hannover aufnehmen konnte. Wie du sagst, komplett verständlich eigentlich, wenn eigentlich die ersten drei Optionen fürs zentrale Mittelfeld fehlen, die vierte Option sich gerade vor ein paar Tagen frisch die Nase gebrochen hat. Ja. Und
die fünfte halt 17
ist. Die fünfte 17 Jahre alt ist. Also ich glaube, Ja, Eli Fernandes Neto hatte mit Sicherheit irgendwie nicht sein bestes Spiel bisher im Trikot der Fortuna, aber ja, leider Gottes war halt Tim Oberdorf als Anker-Sechser ja sogar noch derjenige im Mittelfeld, der einen weitaus schlechteren Tag sogar noch erwischt hatte, sich immer wieder hat rauslocken lassen, ja, den ein oder anderen wichtigen Zweikampf dann verloren hat. Ja, dazu hatte André Hoffmann auch nicht, ja, nicht den besten Tag gerade in der ersten Halbzeit. Und ja, das hat dann letztendlich einfach darin resultiert, dass gerade die rechte Seite der Fortuna, die halbrechte Verteidigungsseite, immer wieder kollabiert ist. Da hat Hannover dann einfach eiskalt reingespielt und ja, exemplarisch vielleicht irgendwie das Tor zum 1:0, wo da einfach eine Riesenlücke herrscht. Letztendlich stehen dann da, glaube ich, 5 Fortuna-Spieler auf einer Linie, 2 Hannover-Spieler im Strafraum am Ende. Aber weil einfach André Hoffmann einen komplett luftleeren Raum deckt,
Ja.
ist dann Cedric Teuchert trotzdem halt irgendwie frei und kann da irgendwie relaxed sich drehen und einschieben. Ja, man hätte sich gewünscht, dass es irgendwelche Optionen gibt, um da vielleicht relativ früh mal zu reagieren. Aber letztendlich gab es diese Option ja eigentlich auch nicht auf der Bank. Ich glaube, irgendwann hat man ja in der zweiten Halbzeit dann nochmal Matthias Zimmermann ins defensive Mittelfeld gezogen. Aber ja, das hat dann nochmal so stellenweise zumindest ein bisschen Stabilität reingebracht. Man hat dann David Kownacki noch auf die Doppel-8 gezogen für eine Viertelstunde in der zweiten Halbzeit, der das sogar ziemlich gut gemacht hat, muss ich
Ja, weil
ehrlicherweise
der halt ja
sagen.
auch passen kann
Was
und
natürlich, ja.
das schon.
Also, ne, der hat irgendwie die Körperlichkeit reingebracht, der hat so ein bisschen die strategische Sicht mit reingebracht. Ich fand das wirklich eine extrem interessante Sache, aber das kannst du natürlich auch an einem 33. Spieltag machen, wenn Hannover, die sich in der ersten Halbzeit halt irgendwie auch komplett müde gerannt haben, dann in der zweiten Halbzeit irgendwie auch vielleicht nicht mehr so ganz am engen war, enger Mann waren, vielleicht nicht mehr ganz die weiten Wege gemacht haben. Und das war eben auch einer der Gründe dafür, warum Fortuna dann letztendlich auch besser ins Spiel gekommen ist.
Ja, ich denke mal, Werder Bremen plant Kownacki mit Sicherheit auf der 8 ein. Also ich meine.
Ne, als Rechtsverteidiger, der hat ja, Kownacki hat ja schon Friedhelm Funkel eigentlich dafür verantwortlich gemacht, dass seine Karriere nicht bei Barca jetzt, also beziehungsweise weitergeht gerade.
Weil er eigentlich Rechtsverteidiger
Weil er, nee, andersrum, weil Friedhelm Funkel ihn halt auch als Rechtsverteidiger und dann, also
Linksverteidiger.
Linksverteidiger, ja. Ich meine, das stimmt ja auch, der hat ja auch da
Ja.
verrückte Positionen gespielt,
Ja.
egal. Ja. Ja.
Ja, man kann das auf
Nicht.
jeden Fall, glaube ich, Felix Klaus noch mal ein bisschen hervorheben, der mit 2 Toren und einer Vorlage schon echt einen Sahnetag hatte.
Ja, obwohl das erste Tor, also dass er da unter die Latte geht und noch reinfällt, ja.
Es ist es.
Es ist halt, ja, über die Saison verdient man sich sowas
Finde
so.
ich auch. Und auch in diesem Spiel
Ja,
hat sich vor
ja,
allem Felix Klaus das auch verdient.
ja.
Ja, ich erinnere mich gerade nicht an dieses, ach so, dieses zweite Tor war halt auch wieder so mit Halbfahne verdeckt, irgendwie ein Abschluss aus dem 16er Tor.
Ja, auch da glaube ich eine gute Verlagerung von Appelkamp halt irgendwie vorher auf die linke Seite.
Ach so, nee,
Man
ich war jetzt bei
sieht
Hannover,
dann.
beim Hannover 2:1, aber egal. Ja, aber ist gut, wir können gerne zum 2:2
Ja, ich habe
übergehen.
das 1:0 und das 2:0 von Hannover kann man ja eigentlich wirklich fast in einem Aufwand irgendwie besprechen, weil es einfach irgendwie
Ja.
so ähnliche Strukturen sind, weil es irgendwie so ähnlich fällt. Ja, das zweite, der Anschlusstreffer für die Fortuna dann irgendwie durch eine Standardsituation, das ist ja schon gesagt, Klaus trifft dann da endlich mal den
Ja.
Ball voll und ganz hervorragend bei seinem zweiten Tor. Ja, nach der guten Verlagerung von Appelkamp sieht man dann halt irgendwie auch mal, wie gut es ist, wenn man halt einen Linksfuß auf der Linksverteidigerposition hat. Gavori, der ja, einige gute Flanken halt irgendwie
Auch
reingeschlagen hat
gute
in dem Spiel.
Läufe, gute Sprints angezogen hat und so. Dem wird ja immer vorgeworfen, dass der offensiv so wenig bringt. Ich fand schon, dass der so ein paar sehr gute Sprints da hatte und ein paar gute Läufe hatte.
Also ich habe tatsächlich, es deshalb halte ich mich gerade auch so zurück, das Spiel nicht komplett sehen können. Also gab es das mehrfach, was er da in dieser Situation auch angeboten hat.
Ja, er hat zumindest, also er hat nicht immer den Ball dann auch bekommen, fand ich, aber er hat immer wieder diesen, den Raum, den er plötzlich vor sich hatte, wahrgenommen, gesehen und ist gelaufen und hat dann aber auch manchmal den Ball nicht bekommen und so.
Aber das ist schön zu sehen, weil sich das ja, seitdem er wieder dabei ist, jetzt nach und nach zeigt, dass er nicht der Spieler ist, den ich vor der Verletzung in ihm gesehen habe.
Wer war das?
Das war ein defensiv ausgerichteterer Spieler.
Ist er ja auch, aber er hat auch.
Ja, aber, ja,
er muss ein bisschen, er kann da vielleicht kriegt Tune ihn dahin.
Ja. Also ich weiß nicht, ich würde irgendwie sagen, es ist nicht Nicolas Gavory. Ja, irgendwie generell, also mein Fazit, glaube ich, wäre, wenn ich jetzt irgendwie über ihn urteilen müsste, dass Gavory auf jeden Fall offensiv stärker ist, als er defensiv stark ist. Und da muss man jetzt aber halt einfach, weil er halt einfach diese Dimension der Flanken halt bietet. Das Wichtige ist einfach, dass halt Flankenabnehmer da sind so. Und die sind ja eben auch gerade in der Preußerzeit ja zum Beispiel. Nee Gott, da war er noch gar nicht da, ne?
Letzten Winter ist der, ja, so ein paar
ein zwei Spiele hat er noch.
Spiele, ja. Nach der Vertragsverlängerung von Preußer, oder wie war das?
Ja, aber man hat, glaube ich, einfach dann oft keine Abnehmer dafür gehabt. Man hat oft diese Flanken einfach nicht so gut vorbereitet. Aber ich glaube, die Flanken von Gavory sind auf jeden Fall schon einfach eine Waffe. Aber gerade defensiv, glaube ich, hat er oft auch mal nicht so gut ausgesehen. Hat aber vielleicht dann ja auch wirklich genau wie es halt so im Spiel gegen Hamburg gewesen ist, wo man ihn ja wo er sich dann ja diese schlimme Verletzung irgendwie eingefahren hat, die ihn jetzt so lange rausgenommen hat. Ja, auch einfach immer mal wieder hat spielen müssen, auch wenn er vielleicht irgendwie nicht komplett fit gewesen ist, einfach weil es halt keine Alternative gegeben hat. Und ja, da kann man vielleicht dann ja auch für die nächste Saison hoffen, dass es dann letztendlich nochmal einen weiteren Linksverteidiger im Kader geben wird, der halt diesen Kampf aufnehmen kann.
Einen weiteren. Wen haben wir noch? Sorry, vielleicht stehe ich gerade auf.
Benjamin Böcklin.
Ah ja.
Ja. Also zumindest wurde er noch nicht verabschiedet am Samstag.
ja, aber vielleicht, also ich meine, ja, Christopher Clara war auch nicht von Anfang an Stammspieler.
Nein, wir haben ja auch bei Böckle ganz am Anfang der Saison gesagt, dass es
nichts für dieses Jahr.
Genau, allerhöchstens für die letzten Spiele der Rückrunde. Ja. Und schauen wir mal.
Ja, ja.
Ja, ich glaube letztendlich. Weiß ich nicht, ob du noch irgendwelche wichtigen Punkte zu dem Hannover-Spiel hast. Also
wir haben 78 Minuten gewartet darauf, dass Ruben Hennings eingewechselt wurde.
Also einfach super viel Sommerfußball. Hannover hat in der ersten Halbzeit irgendwie relativ viel investiert, war dann müde. Fortuna konnte dadurch dann in der zweiten Halbzeit mehr investieren. Aber es ist da einfach ein...
Daniel Ginczek hat mal wieder ein Tor gemacht.
Ja, nachdem er auch erstmal das Tor nicht gemacht hat, was das war schon krass.
Ja,
und deswegen, also wirklich, ich glaube, es war so wichtig, dass der nach dieser Riesenchance dann doch noch ein Tor gemacht hat. Also auch dafür, dass Daniel Ginczek nächste Saison noch ein Selbstvertrauen als Stürmer hat, dass er in diesem Spiel dann doch noch getroffen hat, war, glaube ich, extrem wichtig.
Und wenn dann noch seine Geräten vorher drin, Ruben Hennings, glaube ich, den vorletzten Kontakt, schirmt da noch den Ball ganz hervorragend ab und bereitet damit halt irgendwie noch ein letztes Mal irgendwie einen Fortuna-Tor mit vor.
Der in einer Situation vorher sich nicht getraut hat, wir hatten es vorhin davon so, an was wird man sich erinnern? Also an natürlich linke Klebe, an viele Elfmeter und an Hackentricks. Mhm. Also wie viele Hackentricks und Weiterleitungen mit der Hacke hat Ruben Hennings in seiner Karriere bei Fortuna gespielt? Er hat den Moment, weil es gab diesen Moment, jetzt leider im letzten Spiel hat er es verpasst, weil das war eigentlich genau die, jetzt muss doch die Hacke kommen, lieber Ruben.
Naja, aber ich meine, er hat ja noch ein Spiel, ne?
Das stimmt. Ja.
Ja, also wie ihr schon gesagt habt, ist dann irgendwie auch im Stadion das Spiel und das Ergebnis tatsächlich in den Hintergrund gerückt. Wie traurig, Lou, bist du jetzt, dass die 60 Punkte nicht mehr erreicht werden können?
Ich muss sagen, dass es mich schon ein bisschen ärgert. Also, dass es mich wirklich ein bisschen fuchst, weil ich hatte ja quasi in unserer Winterpausenfolge das Ziel 60 Punkte ausgerufen, weil man sich, glaube ich, dann wenig hätte vorwerfen können, weil man mit 60 Punkten einfach immer in den letzten Jahren in die Relegation gekommen ist und manchmal sogar auf Platz 2. Dann hätte man sagen können, okay, das war einfach jetzt irgendwie ein Freak-Jahr, wo einfach drei Mannschaften besser waren. Ja, da hätte man sich, glaube ich, nicht so viel vorwerfen können. Es wäre, glaube ich, auch gut gewesen, weil wir ja mit 26 Punkten in die Winterpause gegangen sind, mit 34 Punkten aus der Rückrunde rauszugehen, weil dann hätte man sagen können, okay, das ist so eine Pace an Punkten, die ist auf jeden Fall gut genug für den Aufstieg. Wir machen einfach genau das weiter, was wir in der Rückrunde gemacht haben. Auch da hätte man sich, glaube ich, irgendwie dann ganz gut dran orientieren können. Aber letztendlich muss man dann jetzt da sagen, also wenn man gegen Kaiserslautern gewinnt, lasse ich da vielleicht noch mal so ein bisschen mit mir reden, aber wenn das auch nicht passiert, dann muss man halt einfach sagen, ja, auch die Rückrunde war dann letztendlich einfach nicht gut
Nicht
genug.
gut genug, ja, voll.
Und das finde ich dann schon einfach auch ein bisschen ärgerlich und das hätte ich schon auch gerne noch ein bisschen deutlicher besprochen, wenn es halt darum geht, diese Saison zu bewerten.
Dabei sind wir ja noch nicht. Was, also lass dir aber gesagt sein, dieses 3-3 am Ende Gegentor 89. Minute war schon auch nochmal ein Fuck. Also man war ziemlich abgefuckt.
Ja,
Hat schon die Stimmung ein bisschen
ich erinnere
verhagelt.
mich ja so ein bisschen an das Ende der Hinrunde, wo man auch aus einem könnte eine ganz ordentliche Hinrunde herausgefallen ist mit den letzten zwei
Du hast recht.
Spielen. Und ich sag mal, Kaiserslautern, glaube ich, auch eine extrem schlechte Bilanz zuletzt und möchte sich jetzt von den Fans auch nochmal irgendwie mit einem Hallo, wir sind nächstes Jahr nicht Abstiegskandidat Nummer 1 verabschieden. Und da bin ich auch nicht so sicher, inwiefern das am Wochenende unbedingt eine leichte Partie sein wird. Aber bevor Lou uns da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen kann, zwei Sätze kannst du mir da doch zu sagen, ne? Kaiserslautern hat auf jeden Fall in der Rückrunde, glaube ich, am schlechtesten performt, wenn ich das gesehen habe.
Ja, ist
Wir
das
sind
so?
Letzter in der Rückrundentabelle und der Trainer hat das auch schon mal kritisch angesprochen, nur weil die Hinrunde so gut gelaufen ist, darf das eigentlich einem ersten FC Kaiserslautern nicht passieren und die an der Ehre gepackt quasi. Und ich bin mir nicht sicher, ob, und das wollte ich euch jetzt nochmal fragen, weil ich nicht das ganze Spiel gesehen habe, würdet ihr sagen, dass das am Wochenende zwar so ein wildes 3-3 war, dass man aber auch schon gesehen hat, irgendwie, dass der Drops gelutscht ist, die Saison vorbei ist und man nicht mehr bei 100%, sondern bei 98% Konzentration und Einsatz war.
Absolut. Also gerade
Ja.
so von wegen die Punkte Körperlichkeit und Konzentration bis ins letzte bisschen. Da hat's bei beiden Mannschaften stellenweise gefehlt. Nicht über die ganze Zeit, aber ja, aber halt immer mal wieder. Und ich meine, auch Hannover hatte noch zwei, drei hundertprozentige Chancen. Die Fortuna hatte noch ein paar wirklich riesige Chancen. Du hast ja die eine wirklich hundertprozentige Chance von Ginczek schon angesprochen, Moritz. Also das Spiel kann auf jeden Fall auch 5-5 ausgehen.
Ja,
Und
voll.
das passiert einfach eben dadurch, dass einfach gewisse mannschaftliche ja, Funktionsweisen da im Kollektiv halt einfach nicht mehr hundertprozentig funktionieren. Und ja, dass einfach auch da gerade im Mittelfeld einfach nicht mehr komplett auf den Mann körperlich gegangen wird, sondern dass dann vielleicht dann doch eher mal die 1-2% halt irgendwie weniger reingeworfen werden. Und das ist, glaube ich, dann letztendlich halt auch okay. Auch wenn es natürlich wirklich richtig bitter ist, weil ja, ob man jetzt am Ende Sechster, Fünfter oder Vierter wird für die Fortuna in der TV-Geldtabelle ja wirklich dann auch noch einen relativ großen Einfluss haben kann.
Voll. Also geldmäßig ein bisschen traurig. Ansonsten, ja, war es generell, glaube ich, so ein Spiel mit einer ganz komischen Stimmung die ganze Zeit, weil eigentlich alle die ganze Zeit schon so ein bisschen Pipi in die Augen hatten, weil irgendwie man eigentlich nur darauf gewartet hat,
Uns Luven, uns Luven.
wann kommt der Junge,
Ja.
Wann wird er eingewechselt? Dann gab es ja auch noch die Verabschiedung vom Ultras Capo, der jetzt aufhört nach 10 Jahren. Dann, also auch da gab es nochmal emotionale Momente. Auch da muss man vielleicht einfach sagen, es ist schon auch eine große Nummer, das so über so viele Jahre zu machen und so. Also ganz viel Umbruch. Wenn ihr nichts mehr dazu zu fügen habt, würde ich jetzt sonst auf den Umbruch fürs nächste Jahr schon mal zu sprechen kommen.
Aber, ja, du kannst ja den Gedanken noch mal ja, 20 Sekunden halten. Ja. Ich versuche noch rasch die beiden Sätze zu Kaiserslautern, die Tim sich gewünscht hat, hier reinzuwerfen. Ich glaube, das Allerwichtigste, worüber Kaiserslautern kommt, ist halt eben die Intensität. Das ist genau das, was sich halt ein Trainer wie Dirk Schuster wünscht. So hat man es halt geschafft, irgendwie durch die dritte Liga zu marschieren, diese Relegationsspiele dann zu gewinnen. Als Schuster der neue Trainer war, man hat diesen Schwung halt mitgenommen in die zweite Liga. Und wenn diese Intensität halt dann einfach irgendwann ein bisschen nachlässt, vielleicht weil man einfach weil man das halt einfach nicht über 34 Spiele so unglaublich hochhalten kann, dann ist man einfach ziemlich schnell die schlechteste Mannschaft der Liga, wenn das der Fall ist. Da verliert auch wenn man halt eigentlich alles gleich macht, aber halt auch einfach wieder da nur die 1-2% halt verliert, hat das richtig große Auswirkungen wie für eine Mannschaft wie Kaiserslautern. Trotzdem muss man da unglaublich auf der Hut sein, eben weil die Standards von Kaiserslautern unglaublich gefährlich sind. Man hat mit Terence Boyd diesen super starken Wandspieler, der einfach in der zweiten Liga so hervorragend funktioniert, auf den die langen Bälle hinten rausgehen, der die langen Bälle festmacht. Da wird viel Arbeit auf Clara zukommen, denke ich mal. Und wo man einfach immer aufpassen muss, sind natürlich die Konter, weil Kaiserslautern sehr tief steht und lange Zeit die beste Kontermannschaft der zweiten Liga gewesen ist. Vielleicht ist man da statistisch auch immer noch, nur im Augenblick schafft man es eben einfach nicht mehr auf dem hohen Niveau, die Konter so gut auszuspielen. Aber es ist eben weiterhin eine große Stärke der Mannschaft. Und es ist halt nicht so ganz einfach, auf dem Betzenberg mit diesem Publikum dann mit relativ viel Ballbesitz halt irgendwie umzugehen. Gerade als Mannschaft wie die Fortuna, wo wir schon drüber geredet haben, was sind im Augenblick die Optionen im zentralen Mittelfeld? Finden die Spieler, die man da zur Verfügung hat, Lösungen gegen eine tiefstehende Abwehr- und Mittelfeldkette? Weiß ich nicht so genau. Wie ist die Konterabsicherung der Fortuna im Augenblick? Ich weiß nicht, Moritz, wie hat dir die Konterabsicherung am Sonntag gegen Hannover gefallen? Wahrscheinlich ähnlich gut wie mir.
Mittel, genau.
Mittel, richtig. Also von daher ist es, glaube ich, wirklich, wie du auch schon gesagt hast, eben keine leichte Aufgabe.
Genau, aber ich muss es nochmal sagen, als der Spielplan rauskam, man hat sich doch einfach nur gewünscht, dass es an diesem letzten Spieltag auf dem Betzenberg noch um irgendwas geht und nicht nur um fucking Fernsehgeld.
Das hat man sich aber auch gewünscht am Ende der Hinrunde.
Ja.
Also da war das ja auch noch irgendwie ein realistisches Ding.
Aber ja. Gut,
ja.
Es ist nun, wie es ist. Es geht für Kaiserslautern nur noch um die Ehre, an der sie gepackt wurde, um bei Fortuna um ein bisschen Geld. Und wir werden nächste Woche besprechen, was draus geworden ist. Aber jetzt kommen wir noch zu was ganz anderem.
Ja, genau. Ein ganz kleiner Teil hier noch zum Schluss. Moritz hat es schon angeteasert. Es soll ein bisschen darum gehen, wie die Fortuna vielleicht in der nächsten Saison schon aussehen könnte. Und ich glaube, Moritz, dann müssen wir beide erzählen, wie wir den Tag vor dem Fortuna-Spiel verbracht haben. Was haben wir denn am Samstag so gemacht?
Also wir waren im Dienste dieses Podcasts und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir uns auf die Weiterreise nach Köln-Höhenberg begeben, wo die Viktoria Köln gegen den VfL Osnabrück ein Heimspiel hatte. Natürlich aus zweierlei Gesichtspunkten war das interessant. Das eine Daniel Siebert, Jamil Siebert, Jamil Siebert ist da mittlerweile echte Stammkraft bei Viktoria Köln, kommt jetzt zurück, rechter Verteidiger aus einer Dreierkette, also rechter Innenverteidiger, hat gefühlt 5 Meter Luftlinie von uns sein Zelt aufgebaut auf dem Platz. Also wir waren sehr nah dran und konnten ihn zumindest die erste Halbzeit sehr, sehr gut beobachten. Und es war ja so ein mehrschichtiges Ding. Es geht ja auch um die Zukunft der Fortuna im Sinne von, gegen wen spielen wir nächstes Jahr. Da hat mit diesem, also Osnabrück hat 2-0 gewonnen. Und Daniel Siebert war, glaube ich, Jamil Siebert, Daniel Thun. Wir haben da ganz viele Theorien zu, aber Jamil Siebert war der alles entscheidende Mann auf dem Spielfeld. In allen Belangen einfach absolut spielentscheidend, was dieser Mann gezeigt hat.
Aber keine spielentscheidenden Fehler, weil Osnabrück 2-0 gewonnen hat.
Ja, warte ab. Also natürlich gehst du halt zu so einem Spiel und hoffst dir halt irgendwie was zu sehen.
Also ganz kurz noch, wir standen natürlich auf der Seite vom VfL Osnabrück, da Mirko hatten wir schon mal hier im Podcast, mit dem zusammen waren wir da.
Ja, also das ist natürlich auch ein weiterer Grund, weswegen wir da hingegangen sind, weil ja zumindest Teile hier von unserem Podcast, wenn man schon leicht freundschaftliche Gefühle für andere Vereine empfinden muss, dann ist es wahrscheinlich noch eher beim VfL Osnabrück so der Fall. Nicht zuletzt deswegen, weil das ja eben auch der Herzensverein unseres Trainers ist. Und ich glaube, wenn der VfL Osnabrück aufsteigt, dann ist Daniel Thun glücklich. Und wenn Daniel Thun glücklich ist, dann sind wir auch. Von daher, glaube ich, waren unsere Sympathien bei dem Spiel dann schon irgendwie auch sehr klar verteilt. Trotzdem wollten wir natürlich unbedingt mal anschauen, wie Jamil Siebert denn so drauf ist. Ob wir uns mit dem, was er da in so einem Drittligaspiel gegen einen Aufstiegskonkurrenten zeigt, ob das denn vielleicht schon transferierbar ist auf das nächste Level Zweitliga-Fußball in der Saison 23-24. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, Moritz, es sah wirklich über sehr lange Zeit eigentlich gut aus. Ist ordentliches Aufbauspiel, richtig gute Körpersprache, gute Zweikämpfe.
Wo bist du mit deinem eigentlich gerade? Das war fantastisch. Großartiger Auftritt.
Ja, also es war jetzt auch kein Auftritt, wo ich gesagt hätte, okay, mit dem, was er da gezeigt hat, sehe ich ihn ganz klar.
Beim AS Rom.
Christoph Klarer oder vor allen Dingen natürlich André Hoffmann herausfordern, der ja wahrscheinlich irgendwie derjenige ist, mit dem er am meisten um seinen Part kämpfen wird nächste Saison. Also hatte ich mir ehrlicherweise gewünscht, dass man da vielleicht klarer sehen kann, dass er da schon die Nase vorn haben könnte, aber das ist natürlich alles große Zukunftsmusik, so für das Niveau Dritte Liga war das wirklich richtig gut. Bis zu einem Augenblick Anfang der zweiten Halbzeit, kurz nachdem er nach einem Fehler seines Mitspielers ein taktisches Foul nehmen muss, kommt es dann, und der dafür gelb sieht, kommt es dann zu der Szene, dass er sich das erste Mal so richtig nach vorne wagt, aus dem Aufbauspiel der Dreierkette. Dribbelt sich dann nach vorne, dringt in den Strafraum ein, und ja, aus unserer Perspektive muss man sagen, weil wir genau die schlechte Sicht von der anderen Seite des Platzes hatten, sah es so aus, als ob er da relativ böse geklippt wird, ihm die Beine weggezogen wurden. Aber letztendlich entscheidet der Schiedsrichter auf Schwalbe und schickt ihn mit Gelb-Rot vom Platz. Wenn man sich die Fernsehbilder nochmal anschaut, muss man sagen, das ist wirklich eine absolut dumm dreiste Schwalbe gewesen. Also Andi Möller lässt grüßen, von daher absolut die richtige Entscheidung gewesen. Und von da an geht's dann auch bergab für Viktoria Köln. Man geht in Führung durch den besten Mann auf dem Platz, Robert Tesche. Wer sich da noch erinnert, kann vielleicht auch mal kurz schmunzeln. In der Abstiegssaison 12-13 in der Bundesliga hat er damals, ich glaube, 14, wir haben es noch nachgeschaut, 14 Spiele für die Fortuna gemacht. Grundsolider Spieler und ist jetzt mit Mitte, Ende 30 anscheinend der absolute Leistungsträger in der dritten Liga beim VfL Osnabrück. Fand ich wirklich klasse, den zu sehen. Also keine Fehler gemacht, wusste immer, wann er das Tempo anziehen musste, wann er den Fuß auf den Ball stellen musste, wann er es langsam machen musste. So eine Art Toni Kroos der dritten Liga. Also fand ich wirklich klasse. Der köpft dann eine Ecke ins Tor und ja, dann gewinnt Osnabrück. Und ja, letztendlich muss man eben traurigerweise festhalten, Jamie Siebert, der absolut entscheidende Mann, weil danach, nach dem Platzverweis, ging eben nichts mehr für sein Team.
Ja, ich finde es jetzt ein bisschen, also wir haben ja schon...
Also Robert Tesche zurückholen?
Zwei Leute. Jamil Sieber zurückholen ist eine sehr gute Sache, bin ich von überzeugt. Außerdem ging dann bei uns quasi noch die Verschwörungstheorie rum, dass Daniel Thune in der Halbzeit den Jamil mal angerufen hat und gesagt hat, okay, aber ich hätte schon gern Osnabrück wieder in der zweiten Liga. Komm, kriegst du hin, holst dir die zweite gelbe Karte. Jamil Siebert ist schon voll auf der Linie, ist schon wieder fast bei Fortuna, hat sich dann mit dieser Schwalbe hat dann dafür gesorgt, dass einfach der beste Mann den Platz verlassen musste. Ich würde das, also vielleicht auf einer Linie mit Robert Tesche, und ich versuche gerade den Namen rauszufinden,
Boamaka Simkala von Osnabrück. Also der wurde ja, glaube ich, sogar schon auch mal zu Fortuna gerüchtet, aber ich glaube, an dem sind mittlerweile alle Zweitliga-Vereine interessiert. Also wirklich unfassbarer
Aber Liga. Nur wir haben Daniel Thune.
Das ist richtig. Also, ich muss aber sagen, den Namen, den habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört.
Ja, also, aber wirklich, ja, also falls man nochmal einscouten wollte, dann ist uns der aufgefallen, aber ich glaube, der ist halt eben auch allen schon aufgefallen.
Ja. Aber ich meine, es ist denn tatsächlich nur eine Option wahrscheinlich überhaupt, wenn Osnabrück nicht aufsteigt.
Weiß ich nicht, der ist 26?
Nein, aber ich meine, sonst wird er wahrscheinlich bei Osnabrück bleiben.
Also wenn er fürs Vierfache an Geld, was immer noch die Hälfte von dem ist, was ein ehemaliger Wolfsburg-Spieler von bei Fortuna verdient, zur Fortuna wechseln kann, dann wird er das doch machen. Der muss doch jetzt seinen Karriereschritt machen.
Ja, auch da, glaube ich, müssen wir jetzt hier nicht noch weiter spekulieren, wo ein Osnabrück-Spieler hinwechselt. Auch sonst würde ich sagen, weiß ich ehrlicherweise nicht so genau, ob das eine Sache ist, die wir nochmal tun müssen, auch wenn das eigentlich sehr schön war, so dieses Drittliga-Fußball in der Sonne irgendwie mal zu gucken. Aber als ich dann nach dem Torjubel nach Robert Tesches 1:0 Pölsch im Ohr hatte, weil das durch den Block flog, musste ich ehrlicherweise schon die ein oder andere Entscheidung hinterfragen, die ich da an diesem Tag getroffen hatte und vielleicht sogar dich in meinem Leben getroffen hatte. Das möchte ich nie wieder erleben müssen. Und,
Sonne im Gesicht, Kölsch im Ohr.
Ja, ja. Gibt es irgendwie ein Seed hier aus Köln? Das könnte so ein
Seed-Song sein. Der neue Sommer-Hit.
Ja, genau. Ja, wir möchten hier, glaube ich, niemanden auf falsche Gedanken bringen. Sondern ich glaube, ja, wir möchten viel viel eher diese Folge dann letztendlich auch beenden. Ja. Und ja, wünschen euch bis dahin eine gute Zeit, wünschen euch eine gute Woche, bleibt gesund und ja, wir hören uns hoffentlich bald, entweder in nächster Nähe nach dem Kaiserslautern-Spiel oder dann vielleicht, das wissen wir ehrlicherweise noch nicht, direkt zu einem großen Saisonrückblick. Bis dahin auf jeden Fall, aber erstmal macht's gut und bis dahin.
Jo, tschüss.
Ciao, ciao.